Guten Morgen. Ich möchte zum Beginn noch beten. Herr Jesus, wir haben gerade gesungen, jeder Mensch braucht Erbarmen. Und du siehst es, dass wir Erbarmen brauchen. Bitte, dass uns jetzt das ganz deutlich vor Augen geführt wird, dass, wie du uns siehst, wie viel Erbarmen du für uns hast. Das wird dir begegnen. Amen. Was siehst du, wenn du dieses Bild hier betrachtest?
Ein Fahrrad.
Ein Fahrrad? Das schöne Wetter. Überlegst du, wo das sein könnte? Denkst du, da wäre ich auch gern? Oder eher bloß nicht so viele Leute? Siehst du einfach nur eine große Menge oder eher Einzelne, die irgendwie herausstechen? Beschäftigt dich, was die Leute wohl reden, wie es ihnen geht? Im heutigen Bibeltext erfahren wir, wie Jesus die Volksmengen sah und welche Gedanken ihm da durch den Kopf gegangen sind, als er diese vielen Leute rund um ihn gesehen hat. Der Text ist in Matthäus 9, ab Vers 35. Ihr könnt einfach hier vorne mitlesen oder in der eigenen Bibel. Ich lese den Text. Und Jesus zog durch alle Städte und Dörfer der Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die gute Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Arten von Krankheit und Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, erfüllte ihn tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie waren geplagt und lagen da nieder, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld aussende. In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir schon viel, auch in den Predigten, davon gehört, wie Jesus in der Öffentlichkeit aufgetreten ist. Er lehrte die Leute, er verkündete ihnen, dass Gottes Reich nahe war. Und bei zahlreichen Begebenheiten heilte er viele Kranke, befreite Besessene von bösen Geistern. Und sein Wirken war öffentlich, klar sichtbar. Er war ein Mann der Tat und alles redete von ihm. Unser erster Vers hier, Vers 35, fasst dieses öffentliche Wirken von Jesus noch einmal zusammen. Und dieser Vers ist gleichzeitig auch dann die Überleitung zu einem nächsten Abschnitt. Bis jetzt lag der Fokus besonders auf dem Handeln von Jesus, seinen Wundertaten, seinen Heilungen, wie er Geister ausgetrieben hat. Jetzt lenkt Matthäus unseren Blick auf etwas anderes. Und er beginnt damit, dass er uns einen Einblick in Jesu Innenleben sozusagen gibt, in das, was in seinem Herzen vorgeht. Der erste Punkt, den ich herausstreichen möchte: Jesus brennt für Verlorene. Er sieht die Not der Menschen. In Vers 36 lesen wir: Als er aber die Volksmengen sah, erfüllte ihn tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie waren geplagt und lagen da nieder, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus sieht die Volksmengen und er empfindet tiefes Mitgefühl mit ihrer Not. Dass er sich der Not der Menschen annimmt, das haben wir schon in vielen Begebenheiten gesehen. Aber hier sehen wir direkt, was der Anblick dieser Leute mit Jesus macht. Jesus ist von tiefem Mitleid und Erbarmen erfüllt. Er ist nicht einer, der einfach schnurstracks, gefühlskalt seinen Auftrag erfüllt. Nein, ihm sind die Menschen wirklich ein Anliegen. Er ist gekommen, die Verlorenen zu suchen, und ihm liegt wirklich an ihnen. Und genau diese Verlorenheit der Menschen ist es, die Jesus hier so deutlich bewusst wird. Sie waren geplagt und lagen da nieder, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Vielleicht lautet deine Übersetzung hier ein bisschen anders. Manche haben Ausdrücke wie ermüdet oder ermattet. Aber die griechischen Ausdrücke drücken eigentlich etwas Stärkeres aus. Das erste Wort bedeutet am ersten bedrückt, geplagt, geschunden. Und das zweite hingeworfen, am Boden liegend, da niederliegend. Und dann noch der Nachsatz wie Schafe, die keinen Hirten haben, also führerlos, orientierungslos, verwahrlost, den Feinden schutzlos ausgeliefert. Ein mitleiderregendes Bild der Volksmengen, geplagt, am Boden liegend, wie Schafe ohne Hirten. Wie konnte es dazu kommen? Das war doch Israel, die Juden, Gottes Volk. Diese Formulierung, wie Schafe ohne Hirten, erinnert stark an eine Textpassage aus dem Alten Testament. Genau aus dem Propheten Hesekiel im 34. Kapitel. Dort finden wir eine niederschmetternde Gerichtsrede gegen die Pseudo-Hirten in Israel, die zwar offiziell Hirten des Volkes waren, aber eigentlich nur ihren eigenen Vorteil suchten und die Herde verwahrlosten und sogar ausbeuteten. Ich lese hier einige Verse daraus vor, aus Hesekiel 34, die Verse 1 bis 6. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so, spricht der Prophet, Menschensohn, weissage über die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, den Hirten. So spricht der Herr, Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Die Milch genießt ihr und mit der Wolle kleidet ihr euch, das fette Vieh schlachtet ihr, die Herde weidet ihr nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt und das Gebrochene nicht verbunden und das Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht und mit Gewalt. Und sie zerstreuten sich, weil sie ohne Hirten waren und wurden allen Tieren des Feldes zum Fraß. Das war leider eine treffende Beschreibung der Situation in Israel, im Judentum zur Zeit von Jesus. Wenn wir uns die Kritik Jesu an der religiösen Elite der Juden damals, an den Pharisäern, Sadduzäern, Schriftgelehrten ansehen, dann klingt das sehr ähnlich. Er sagt mal, sie binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen. Sie selbst aber wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen. Das ist einige Kapitel später im Matthäusevangelium. Diese religiösen Führer haben kein Evangelium, keine gute Nachricht zu verkündigen, nur Lasten, Gesetze, Schuldgefühle. Wahre Hirten? Weit gefehlt. Unter ihrer Leitung geht die Herde zugrunde. Was dabei rauskommt, haben wir gesehen. Das sind diese Volksmengen, die geplagt sind und am Boden liegen. Leider hat es auch im Lauf der Kirchengeschichte immer wieder solche Pseudo-Hirten gegeben, die die Herde ausgenutzt und geknechtet haben, anstatt für sie da zu sein. Letzte Woche war gerade Reformationstag und ich habe da eine Dokumentation über Luther angeschaut. Und eine Begebenheit aus dieser Dokumentation, aus Luthers Leben, denke ich, verdeutlicht recht gut, wie geknechtet zum Beispiel zu der Zeit religiöse Leute waren. Luther war ja vor seiner Bekehrung Augustinermönch und er ist im Jahr 1510 als Abgesandter seines Ordens nach Rom gereist. Und ja, er war im tief religiöser Katholik und Dort in Rom gab es eine bekannte Pilgerstätte, eine Treppe, die Scala Sancta. Und die Pilger haben sich dort Stufe für Stufe auf den Knien raufbewegt und Gebete verrichtet, in der Hoffnung, dass sie eben einen Ablass erwirken können, für Verstorbene zum Beispiel. Und so wollte Luther, das schildert er eben in seinen Schriften, auch dort einen Ablass erwirken für seinen verstorbenen Großvater. Aber als er oben angekommen war, kamen seine Zweifel hoch und er dachte, wer weiß, ob das wahr ist. Die Ungewissheit über das Verhältnis zu Gott, das schlechte Gewissen, die Sehnsucht, mit Gott ins Reine zu kommen, das wurde damals von der Obrigkeit schamlos ausgenützt, um Geld zu lukrieren und um die Massen unterwürfig zu halten. Damals im Judentum und leider immer wieder auch in der Kirchengeschichte. Aber ganz anders Jesus. Er hat ein wirkliches Hirtenherz. Diese geschundene und verwahrloste Herde lässt ihn nicht kalt. Nein, er empfindet tiefes Mitleid und Erbarmen. Und das merken die Leute auch. Was wir bei Jesus auch sehen, ihm geht es um den Einzelnen. Ob das ein Besessener ist, der in Gräbern haust, ob es ein Gelähmter ist, den Freunde daherbringen, ob es ein Zöllner Matthäus ist oder eine Frau, die am Blutfluss leidet, oder ein verzweifelter Synagogenvorsteher, dem die Tochter gestorben ist. Jesus kümmert sich wirklich um die Nöte der Menschen und er weiß, wie es tief drinnen bei jedem aussieht. Er lädt gerade die Geplagten und Beladenen zu sich ein. Das gilt denen, die sich jahrelang damit abgemüht haben, religiöse Vorschriften zu beachten und einzuhalten und damit Gott näher zu kommen. Das gilt aber auch denen, die den religiösen Weg nie eingeschlagen haben, weil er sowieso hoffnungslos erschien in ihrem Zustand. Das gilt auch denen, die bis jetzt die Augen davor verschlossen haben, wie es bei ihnen wirklich aussieht und scheinbar unbekümmert dahin gelebt haben. Egal, was uns plagt und belastet, Jesus empfindet tiefes Mitleid mit uns Menschen. Und das gilt auch heute noch. Jesus ist auch heute noch der gute Hirte. Ihm liegt wirklich an dir. Er ist voller Mitgefühl und Erbarmen. Deine Fragen, Nöte, Ängste sind ihm nicht gleichgültig. Er möchte, dass du tiefen Frieden und Freude, Gewissheit im Glauben erlebst. Wenn du von Unsicherheit oder Schuldgefühlen oder Verletzungen geplagt bist, dann komm zu Jesus und vertrau dich ihm an. Er sagt, kommt her zu mir, alle, ihr Mühseligen und Beladenen, ich werde euch Ruhe geben. Das gilt für dich, ob du schon seit Jahrzehnten in der Gemeinde bist oder ob du vielleicht zum ersten Mal dieses Angebot hörst. Und wenn wir Jesus als mitfühlenden und erbarmungsvollen Hirten kennengelernt haben, dann eignen wir uns doch auch selbst diesen Blick auf andere an. Lernen wir von ihm diese mitfühlende Haltung. Jeder hat doch mit Problemen zu kämpfen. Wie gut, wenn man in einer Gemeinschaft das Gefühl hat, da interessiert sich jemand wirklich für mich. Da bleiben die Gespräche nicht an der Oberfläche. Da kann ich authentisch sein. Da kann ich das ansprechen, was mich wirklich beschäftigt. Da fragt jemand nach, wie es mir geht. Da geht es nicht um Leistung oder Perfektion, sondern da gibt es verständnisvollen Umgang miteinander und gemeinsames Wachstum im Glauben und in der Liebe. Das kostet natürlich ein bisschen Überwindung, dass man anderen Einblick gibt ins eigene Leben. Von Natur aus haben wir die bequeme Privatheit gern. Ich kümmere mich um meine Probleme, der andere um seine. Oft geht das so. Aber Tiefgehende Beziehungen wachsen bei so einer Haltung nicht. Haben wir doch den Mut, die Tür zu unserem Leben für andere zu öffnen und so eine Atmosphäre zu schaffen, wo man sich traut, auch offen zu sein und ja, wo man weiß, hier kann ich über meine Probleme, meine Schwierigkeiten sprechen. Wir können auch als einfache Schafe sehr viel zum Wohl der ganzen Herde beitragen. Wenn wir nur anderen das Mitgefühl und die aufrichtige Anteilnahme entgegenbringen, die Jesus uns entgegenbringt. Ich denke, eine besondere Verantwortung tragen diejenigen, die auch offiziell Hirten oder Verantwortliche der Gemeinde sind. Sie sollten die Herde wirklich gut kennen und die Schwachen stärken, das Gebrochene verbinden, das Versprengte zurückholen. Aber vielleicht noch wichtiger ist die Art und Weise, wie sie ihren Dienst tun, als mitfühlende Diener und Hirten, denen wirklich an den einzelnen Schafen liegt, denen nicht so wichtig ist, dass nach außen hin alles super ausschaut, sondern dass tief drinnen Heilung und Erneuerung und Wachstum passiert. Ich glaube, die Leiter können durch ihr Vorbild ganz wesentlich die Atmosphäre in der Gemeinschaft prägen. Wenn wir alle als Gläubige solche Menschen werden, die auf andere so blicken, wie Jesus die Menschen angesehen hat, mit tiefem Mitgefühl und Erbarmen, dann wird das auch nach außen hin Wirkung haben. Bei den vielen Menschen in unserem Umfeld, die noch ohne Jesus durchs Leben irren, im Innersten geplagt und am Boden liegend, dann können sie an uns das spüren, wonach sie sich sehnen. Dann können wir für sie Wegweiser werden zu dem wahren Hirten, der uns wirklich helfen kann. Jesus brennt für Verlorene. Er sieht wirklich die Not der Menschen. Gehen wir jetzt weiter in unserem Bibeltext. Wir sehen hier, Jesus empfindet nicht nur tiefes Mitleid mit den Menschen, er hat auch eine klare Sicht von Gottes Plan und von Gottes Rettungswerk. Mein zweiter Hauptpunkt, Jesus brennt für Verlorene. Er sieht Gott am Werk. Vers 36 und 37. Dann sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld aussende. Hier wechselt das Bild. Zuerst die Schafherde, jetzt das Erntefeld. Die Ernte wird von Jesus mehrmals als Bild gebraucht. Vielen von euch ist sicher das Gleichnis vom Unkraut und vom Weizen bekannt. Dort ist die Ernte ein Bild für das Gericht. Aber hier ist die Bedeutung eine andere. Hier ist das Einbringen der Ernte ein Bild für die Verbreitung der guten Botschaft. Diejenigen, die sie annehmen, werden ins Reich Gottes hineingesammelt, sozusagen. Und diese Ernte ist groß, sagt Jesus. Das heißt, es gibt viele Menschen, die für das Evangelium bereit sind. Aber es gibt wenige Arbeiter. Das heißt, nur wenige Leute verkünden das Evangelium. Wenn wir uns Jesu Dienst zu diesem Punkt anschauen, ist die Aussage verständlich, weil bis dahin war es ja eigentlich nur Jesus selbst, der die Botschaft verkündet hat. Und Jesus sieht jetzt nicht nur die Not und Bedürftigkeit der Menschen, sondern er hat zugleich auch Gottes großes Rettungswerk im Blick. Er weiß, viele Menschen sollen die gute, rettende Botschaft hören. Aber es ist letztlich Gottes Werk. Gott beruft die Menschen in sein Reich. Und auch sich selbst sieht Jesus nie unabhängig vom Vater. er ist ständig im Einklang mit dem Willen des Vaters. Er sagt von sich, der Sohn kann von sich selbst nichts tun, außer was er den Vater tun sieht. Von daher wird verständlich, warum Jesus seine Jünger auffordert, den Herrn der Ernte, also Gott, darum zu bitten, Arbeiter auszusenden. Vielleicht denken wir, wieso schickt Jesus nicht einfach einige von seinen Jüngern aus? Es ist ja offensichtlich, dass hier Menschen sind, die von der Botschaft hören müssen. Warum schickt er sie nicht einfach aus? Aber Jesus weist die Jünger an, dass sie Gott bitten sollen. Er weiß, Gott hat die Kontrolle. Es ist Gottes Werk. Deswegen die Aufforderung zum Gebet. Was können wir aus dieser kurzen Rede Jesu an seine Jünger lernen? Was lässt sich auf unsere Zeit übertragen? Ich denke, ein wichtiger Aspekt ist, es ist Gott, der am Wirken ist. Heute wie damals ist Gott dabei, Menschen in sein Reich zu rufen. Und heute wie damals geschieht das durchs Verkünden des Evangeliums. Heute wie damals sind die Felder reif zur Ernte und auch heute noch beruft Gott Leute, um als Arbeiter in sein Erntefeld zu gehen. Bei Arbeitern denken wir vielleicht zuerst an vollzeitliche Mitarbeiter oder Missionare und das ist nicht falsch. Auch im Neuen Testament gibt es diese spezielle Gruppe von Jüngern, aber nicht nur durch sie wird Gottes Reich gebaut. Gott will jeden und jede einzelne Gläubige gebrauchen, um sein Reich aufzubauen und auszubreiten. Als Leute, die Jesus kennen, sind wir eine Kolonie des Himmels auf der Erde. Menschen können an uns sehen, wie es ist, Gott zu kennen. Wir sind mittendrin in Gottes großem Rettungswerk. Gott ist am Wirken, auch heute noch. Und der nächste Punkt folgt direkt auf den vorhergehenden. Wie Jesus damals die Jünger aufgefordert hat, für das Werk zu beten, so sollen wir das auch heute noch tun. Im Vater unser heißt es, dein Reich, das heißt deine Herrschaft, komme. Das ist ja nichts anderes als das Wachsen und Vorangehen von Gottes Werk. Ob es um unser persönliches Umfeld geht, oder um Missionare im Ausland, oder um verfolgte Christen, verfolgte Geschwister, die Ausbreitung von Gottes Herrschaft soll uns ein Herzensanliegen sein und wir sollen dafür beten. Jetzt im November gibt es in vielen Gemeinden einen Sonntag der verfolgten Kirche. Oft ist das am zweiten oder dritten Sonntag im November. Und an das musste ich auch denken, wenn es ums Gebet für Gottes Werk geht. Nimm dir doch heute mal Zeit oder in der nächsten Woche und informier dich über aktuelle Situationen von verfolgten Christen. Wenn ich Nachrichten über verfolgte Gläubige höre, bin ich oft innerlich sehr bewegt. Einerseits schäme ich mich dann auch dafür, wie bequem ich es mir in meinem Leben als Christ oft mache. Aber andererseits ist es auch ein Ansporn, dass ich selbst mutiger für meinen Glauben einstehe. Und wozu uns solche Nachrichten auf jeden Fall motivieren sollen, eben zum Gebet. Die Arbeit im Erntefeld Gottes geschieht oft unter viel Leid und Verfolgung. Aber Gott ist noch immer am Wirken. Beten wir für das Werk und für die Arbeiter. Und zuletzt, was, wenn Gott dich ruft, um als Arbeiter ins Erntefeld zu gehen? Was immer das konkret heißen mag, bist du bereit? Lass dich doch von der Begeisterung für Gottes wunderbares, weltweites Werk erfassen. Stell ihm dein Leben zur Verfügung. Es gibt nichts Besseres. Jesus brennt für Verlorene. Er sieht Gott am Werk. Lassen wir uns auch diesen Blick schenken für das, was Gott tut, rund um uns herum und weltweit. Ich möchte am Schluss nochmal die zwei Hauptpunkte zusammenfassen. Wir haben gesehen, Jesus sieht die Not der Menschen. Er hat ein echtes Hirtenherz. Er ist voller Mitleid und Erbarmen. Kommen wir voll Vertrauen zu ihm und lernen wir von ihm, dass wir auch andere mit seinen Augen sehen. Wie heilsam wird das für unsere Gemeinde sein, wenn wir uns wirklich umeinander kümmern, unsere Fassaden ablegen, füreinander Hirten sind. Und wie anziehend muss doch so eine Gemeinschaft für herumirrende Menschen sein, in der man spürt, man muss nicht erst leisten, um angenommen zu sein, sondern man kann dort wirklich Jesu Wesen an den Leuten sehen und erleben. Und das Zweite, wir haben gesehen, Jesus sieht Gott am Werk. Er hat einen klaren Blick für das große Rettungswerk Gottes. Gott selbst ist am Wirken. Und auch hier können wir uns Jesu Blick zu eigen machen. Gott ist heute genauso am Wirken wie damals. Und wir als seine Kinder dürfen an diesem Werk teilhaben. In unserem direkten Umfeld oder in fernen Ländern. Gott sucht die Seinen und die Ernte ist noch nicht zu Ende. Seien wir bereit, dass wir uns von ihm in den Dienst nehmen lassen. Zu seiner Ehre. Amen. Ich möchte jetzt noch eine Zeit geben, um ein bisschen nachzudenken über das Gehörte und dass wir dann eine Gebetszeit anschließen, wo jeder frei beten kann, laut oder leise, und ich werde dann abschließen.